Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der absolut mehr Bock auf diese Folge hat als Fabio Vieira auf die Küchenparty und mit mir zusammen jetzt das Maximum aus dieser Folge herausholen will. Und damit, moin Band.
Moin Tim, ich habe maximal Bock auf diese Folge. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können und nehmen jetzt eine richtig gute Podcast-Folge auf.
Ja, und wir wollen alles dafür geben, um das Ziel dieser Folge zu erreichen, nämlich, wie du schon sagst, eine gute Podcast-Folge. So, in dem Sinne, alle, die heute die PK von Merlin Polzin geguckt haben oder generell irgendeine PK von Merlin Polzin in dieser Saison, das war, glaube ich, ein bisschen triggernd vielleicht für den einen oder anderen, aber unser Cheftrainer hat nun mal seinen Schnack. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, und damit müssen wir jetzt auf das letzte Wochenende schauen, maximal gut war der HSV gegen die TSG 1899 Hoffenheim nicht, oder Bent?
Nee, Merlin Polzin hat nach dem Spiel gegen Hoffenheim ja auch gesagt, dass das Team weiter dem Prozess vertrauen wird. Und der einzige Prozess, der damit so richtig gemeint sein kann, ist, dass St. Pauli und Wolfsburg nicht in der Lage sind, die Aussetzer des HSV auszunutzen und in der Tabelle vorbeizuziehen. Seit dieser Woche kann man vielleicht auch so ein bisschen auf den Genesungsprozess vertrauen, der sich bei einigen Spielern des HSV in dieser Woche abgezeichnet hat. Denn eine bittere, aber nicht mehr ganz neue Erkenntnis aus dem Spiel gegen die TSG ist, dass die Mannschaft, die zuletzt zur Verfügung stand, also die Besetzung, auf die Merlin Polzin zuletzt zurückgreifen konnte, die wird große Probleme bekommen, im Saisonendspurt nochmal zu punkten. Das heißt, entweder brauchst du die Schützenhilfe oder eben einen Comeback des einen oder anderen Leistungsträgers. Und das hat das Spiel gegen Hoffenheim nochmal unterstrichen. Es war besser als gegen Bremen, es war besser als gegen Stuttgart, aber leider eben nicht gut genug, um gegen eine zugegebenermaßen auch gute Hoffenheimer Mannschaft, die nicht ihren besten Tag hatte in Hamburg, dann noch einen Punkt mitzunehmen.
Ja, total. Auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, gute Hoffenheimer Mannschaft, guter Kader. Aber die sind ja auch nicht an 100% gegangen. Und das ist halt das, was hier negativ raussticht, dass Hoffenheim am Ende, klar, auch ein, zwei Bälle, die Heuer Fernandes gut hält, aber mittlerweile muss man sagen, dadurch, dass wir so einen guten Torhüter haben, ist es irgendwo auch Standard geworden, dass Heuer Fernandes ein, zwei Bälle rausholt. Das haben andere Vereine auch, diese Torhüter. Aber Hoffenheim hat ja jetzt nun genau das gemacht, was sie tun mussten. Da sind wir wieder beim Spruch mit dem guten Pferd und dem so hochspringen, wie es muss. Zwei Fehler vom HSV ausgenutzt und am Ende verliert man 2-1. Und der HSV hat es ja auch nicht geschafft, wirklich Torgefahr auszustrahlen. Und das ist vielleicht das größte Problem an der ganzen Geschichte. So, ja.
Ich meine, sie haben ja sogar noch ein bisschen was angeboten mit diesem Fehler, der dann auch zu dem Elfmeter geführt hat. Also vom Spielverlauf hätte das eigentlich gut gepasst, um sie vielleicht dann doch noch zu bekommen. Mhm. Aber das hat nicht ausgereicht. Offensiv, hast du schon gesagt, in der zweiten Halbzeit gar keine Szenen mehr. Und auf der anderen Seite, was die Hoffenheimer angeht, würde ich dir auch recht geben. Sie haben nicht mal ihre ganze Klasse gebraucht. Kramaric, ich kann mich an kaum eine Szene erinnern. Auch andere Spieler, die in dieser Saison bei Hoffenheim schon sehr gut waren, standen nicht so im Fokus. Und trotzdem haben dann die beiden Spieler, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auf die man eigentlich achten müsste. Ne? Aslani und Lemperle haben dann getroffen, schon ärgerlich. Und ja, wir werden das jetzt nochmal im Detail aufarbeiten.
Ja, du hast es gesagt, Hoffenheim hat den HSV ab und zu eingeladen, so auch, und da kommen wir jetzt zu unserer gemeinsamen Schlüsselszene in der 74. Minute, weil da steht Bakary Yatta auf einmal nach einer Ecke völlig frei im Hoffenheimer Strafraum vor dem Tor. Ja, und du erzählst uns jetzt, was dann passiert.
Ja, die vergebene Chance von Bakker, 74. Minute. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die aus dieser Szene ableiten wollen, dass der HSV gegen Hoffenheim unbedingt einen Punkt verdient gehabt hätte. Haben wir schon besprochen, die Niederlage geht insgesamt in Ordnung. Auch Hoffenheim hatte noch die eine oder andere Situation, aus der ein Tor hätte entstehen können. Nee, die Szene ist für mich so spielprägend, weil sie das Qualitätsgefälle im Team nochmal so deutlich zeigt. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin Fan von Bakker und er hat das gegen Hoffenheim insgesamt finde ich auch gar nicht schlecht gemacht. Ne? Er hat in der Offensive auch für ein bisschen Betrieb gesorgt und man muss ihm hoch anrechnen, dass er immer mit zurückarbeitet und hoffe ich auch nochmal ein Bein dazwischen kriegt. Er ist sehr schnell, er kriegt die allermeisten Spieler mit seinem Tempo auch noch eingeholt und das finde ich gut. Ne? So, nach dieser Ecke in der 74. Minute muss man aber dann den Ball mindestens mal aufs Tor bekommen. Der Abschluss ist katastrophal, wohingegen die Flanke von Fabio Vieira wirklich grandios ist, ne? Also genau da muss der hinkommen. Ja. Der trifft den perfekt. Und ja, Nehmen wir mal an, da steht dann ein Spieler in der Mitte, der ein ähnliches Ballgefühl hat wie Fabio Vieira. Dann geht er wahrscheinlich rein und wir sprechen von einem 2-2. So bleibt es eben beim 1-2 aus HSV-Sicht, das wie gesagt in Ordnung geht, weil da einfach dann irgendwo im Abschluss auch die Qualität gefehlt hat.
Ja, und vor allem steht da ein Robert Glatzel, der 10 Minuten vorher ausgewechselt wird, ist das wahrscheinlich ein Tor. Ich,
ja,
ich glaube, das kann man so unterschreiben. Und auf der anderen Seite lässt Hoffenheim den Robert Glatzel in der Situation so frei? Wahrscheinlich nicht. Das gehört auch zu weit dazu, wenn ich die Diskussion jetzt aufmache. Ja, er köpft halt, also Bakker ist so wirklich die Personifizierung von er ist stets bemüht, ne? Also er steht ja richtig, er läuft dahin, er läuft zurück. Aber wenn es dann in die Kür geht, nämlich den Ball aufs Tor zu kriegen, vernünftig einen Kopfball zu machen, eine vernünftige Flanke zu schlagen und, da reicht's dann einfach nicht von der Qualität, ne? Und da muss man dann echt auch konsternieren, dass das auf viele Spieler im HSV, in der HSV zweiten Reihe, dritte Reihe zutrifft, so rum, auf der Bank und die dann auf der Bank sitzen oder im Kader stehen. So, das ist dann einfach, die sind bemüht. Also, ich glaube, man kann keinem der HSV-Spieler nicht attestieren, dass sie nicht Bundesliga spielen wollen und auch versuchen, Bundesliga zu spielen. Teilweise können sie es einfach nicht. Und das ist echt was, wo. Wir kommen danach zu, eine Personalie, die beim Volkspark diese Woche wahrscheinlich entschieden wurde, echt was zu tun hat im Sommer, ne?
Ja, absolut. Und Bakker hatte ja auf der anderen Seite auch nochmal so eine Szene, wo man denkt, wenn er den Ball einfach mal draufdreschen würde, passiert da vielleicht noch irgendwas und er versucht ihn dann so komisch in die Ecke zu legen. Und ja, wirklich unglückliche Momente und trotzdem, ne? Diese Szene hat das Spiel nicht entschieden, aber sie ist einfach so exemplarisch für die Situation, in der er sich da so momentan befindet, würde ich jetzt sagen.
Ja, würde ich total unterschreiben. Kommen wir mal, weil wir haben ja gesagt, es war kein komplett grottiger Auftritt wie die letzten beide. Das heißt, wir haben auch beide einen Spieler des Spiels, hinter dem wir auch sehr gut stehen können. Wen hast du denn?
Ja, also ich finde, es hat sich keiner so hundertprozentig aufgedrängt, aber es waren viele Spieler dabei, die sich auch im Vergleich zu den vorherigen Spielen gesteigert haben. Meine Wahl fehlt jetzt auf John Torunariga, der in der Abwehr für mich so ein bisschen wie der Klavierspieler auf der Titanic gewirkt hat. Ne? Also der bestmöglich noch weitermacht, obwohl um ihn herum auch vieles dann nicht mehr so richtig gut funktioniert. 19 defensive Aktionen laut SofaScore, 13 geklärte Bälle, davon einen ganz wichtigen in der 65. Minute nach einer dieser diversen Flanken, die Zufall von rechts einfach schlagen durfte. Dazu kommen 5 von 6 gewonnenen Zweikämpfen am Boden. Insgesamt hat es mir gut gefallen, was er da als nomineller Abwehrchef gezeigt hat. Und beim 0-1 trifft ihn meiner Meinung nach keine Schuld, weil es eigentlich auch nie zu dieser Situation kommen darf, dass Zufall den Ball da an der Seite aufnimmt. Und deswegen würde ich Torunariga da auch von der Schuld so ein bisschen ausnehmen. Und ja, für mich ist er der Spieler des Spiels. Er hat das insgesamt gut gemacht. Genau.
Ja, das Tor fällt halt. Vielleicht kurz Bezugnahme zum Tor. Dadurch, dass er seine Zone verlassen muss, wo dann Fisnik Aslani auch sehr gut steht, weil Fisnik Aslani einfach einer der besten Stürmer aktuell dieser Liga ist.
Ja, ja.
Und dann bricht halt die komplette HSV-Defensive zusammen, weil andere Spieler dann vielleicht auch nicht schnell genug erkennen. Das ist dann das, was ich meine mit fehlender Bundesliga-Qualität. Da fehlen dann vielleicht die 2% schnell genug, eine Situation zu erkennen, um dann nachzurücken, weil Torunariga ja gezwungen ist. Wir kommen gleich noch. Warum er gezwungen ist, kommen wir gleich, denke ich mal, nochmal zu. Aber er ist ja gezwungen, rauszurücken und muss dadurch die Mitte aufmachen. Das wäre auch mit einem Luka Vuškovic passiert. Muss ich ehrlich sagen. Also, die jetzt hier auf Torunariga rumhacken wegen dem Tor, da muss ich vehement widersprechen, ehrlicherweise. Dann mal immer weiter mit meinem Spieler des Spiels. Und er ist hier schon öfter genannt worden, aber gute Leistung gehört halt einfach auch entsprechend gewürdigt. Das ist bei mir Daniel Heuer-Fernandes, weil. Es sieht 1-2 auf der Anzeigetafel, sieht gut aus, sieht trotzdem noch okay aus. Gut ist vielleicht nicht, aber es sieht okay aus gegen eine Champions League Mannschaft. Aber, oder eine, die's wird im nächsten Jahr was vielleicht. Ohne Heuer-Fernandes sieht das hier deutlich düsterer aus, ehrlicherweise. Und er hat wieder echt ein paar starke Paraden. Am Ende sind es 4 Paraden, die er für den HSV hat, wo er mindestens bei 3 von 4 ein eigentlich sicheres Tor herausfischt. Und er hält den HSV dann überhaupt im Spiel. Er tut alles, damit der HSV diesen einen Punkt noch holt, der, das haben wir noch gar nicht erwähnt, durch die Niederlage von St. Pauli und das Unentschieden von Wolfsburg gegen Gladbach wahrscheinlich gereicht hätte zum Klassenerhalt, wenn du den geholt hättest. Und Er macht alles dafür, schon die ganze Zeit. Also in dieser ganzen Krise, finde ich, muss man Daniel Heuer-Fernandes immer rausnehmen, ehrlicherweise, und separat betrachten, weil der bringt wirklich konstant seine Leistung. Stand nicht umsonst auf der Shortlist der Bayern. Jetzt, heute kam ja die Nachricht, dass Manuel Neuer wahrscheinlich verlängert. Können wir, glaube ich, alle ein bisschen aufatmen im Volkspark, weil ich glaube, die Chance, dass Daniel Heuer-Fernandes jetzt den HSV verlässt, ist deutlich gesunken dadurch. Aber man muss jetzt auch einfach hoffen, dass der Klassenerhalt gelingt, einfach damit sich der Vertrag weiter verlängert, weil ohne Heuer-Fernandes wird es, glaube ich, sehr eng um diese Mannschaft. Gut, dann machen wir weiter mit unserem gemeinsamen Low-Performer. Bent, ich lasse dir erstmal den Vortritt.
Ja, wer vielleicht einen Fehler gemacht hat und in die Kommentarspalten unter HSV-Posts nach dem Spiel geguckt hat, der wird wahrscheinlich schon ahnen, auf wen das jetzt hinauslaufen wird. Die Wahl ist bei uns beiden auf William Mikkel-Bransis gefallen. Er ist an beiden Toren direkt beteiligt, schon wieder. Vor dem 0:1, da haben wir es jetzt, schaltet er ab und lässt Zufall den Ball da einfach einsammeln, auch noch ein Stück weit die Torauslinie hinunterlaufen und dann wirklich frei flanken. Vor dem 1:2 ist er nicht an Lemperle dran, obwohl allen klar gewesen sein muss, dass er zusammen mit Aslani der Spieler ist, der eine gesonderte Bewachung braucht. Beide treffen dann. Ich muss sagen, dass ich abseits der angespannten Personallage nur wenig Argumente finde, weshalb man Mikkel-Bransis noch aufstellen sollte, weil er ja auch diesen manchmal beschworenen Offensivdrang auch nicht mehr so ganz effektiv zum Tragen bringt. Und irgendwann ist auch dieser Kredit aus dem zugegebenermaßen guten Bayern-Spiel auch aufgebraucht. Und ich will das jetzt nicht noch weiter ausführen. Wir wollen hier sozusagen niemanden an Pranger stellen. Aber man muss sich einfach auch die vergangenen Spiele nur mal angucken, um zu schauen, welche Aktionen er da hatte und welche Folgen die dann hatten. Und klar, das ist unglücklich. Und auf der anderen Seite, mir wäre für dieses Spiel auch keine andere Lösung eingefallen.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen das Frustrierende, ne? Also ich muss sagen, dass Mikkel-Bransis einer der HSV-Profis ist, ohne jetzt persönlich auf ihn zu gehen, ich kann mir gut vorstellen, menschlich, dass der total sauber ist, aber auf dem Platz frustriert er mich unfassbar, weil er hat ein paar Mal in dieser Saison, das Bayern-Spiel hast du angesprochen, so Momente gehabt, wo man dachte, okay, jetzt entwickelt er sich langsam mal. Ich meine, er ist trotzdem ein junger Profi, ist 22 Jahre alt, ne? Ist mit 18 zum HSV gekommen. Aber gerade nach hinten hat er immer wieder Aussetzer, die dann auch immer wieder direkt zu Toren führen. Und gerade in den letzten Wochen ist es extrem. Fast jedes zweite Tor, was der HSV kassiert, muss man William Mikkel-Bransis direkt mit reinholen. Und heute sind es halt, in dem Spiel gegen Hoffenheim sind es halt beide Tore. Bei dem Zufalltor weiß ich nicht, wen er da decken möchte, dass er da rausrennt. Und beim Tor von Lemperle ist er halt viel zu langsam, ehrlicherweise. Draußen viel zu lazy und lässt Lemperle auch einfach abhauen im Rücken, und so ein Stürmer wie Tim Lemperle, der nutzt das dann halt aus. Ja, du möchtest was sagen?
Klar, er profitiert auch davon, dass Omari das Abseits dann auch nicht aufhebt, ne? Also er erkennt das irgendwie auch nicht so richtig, also aber klar, wenn man sagt, man hat da einen Stürmer, der super gefährlich ist in der Box und ich habe den jetzt eigentlich zugeordnet bekommen oder der steht sozusagen am nächsten an mir dran, dann muss ich schauen, dass ich da irgendwie noch in eine Aktion reinkomme, ne? Und er ist ja auch wirklich weit weg. Selbst als Lemperle den Ball abschließt, ist er noch zu weit weg.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, dass ich meistens nicht eins bin mit dem Kicker, was deren Noten betrifft. Aber ich muss es leider so ehrlich sagen, Kickernote 6 ist hier wirklich auch, hat er sich jetzt auch wirklich verdient in dem Spiel.
Okay, hat er bekommen?
Die hat er bekommen. Als einziger HSV eine 6 bekommen und leider verdient. Also ich würde mir wünschen, dass der Junge funktioniert, auch weil der HSV ja wirklich was in ihm sieht. Und jetzt auch mit ihm verlängern möchte und sogar ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt hat, nachdem das erste abgelehnt wurde. Also der HSV scheint ja was zu sehen und ich würde uns allen wünschen, dass das funktioniert, aber es funktioniert einfach nicht, weil er kein Verteidiger ist und weil du nicht mehr zweite Bundesliga spielst, wo du jedes Spiel 80% Ballbesitz hast und die Gegner erdrückst, weil alle Gegner sportlich Schiss vor dir haben, sondern du spielst jetzt halt in einer Liga, wo deine Außenverteidiger, und ich sag ehrlich, dasselbe Problem hat phasenweise Miro Muheim dieses Jahr auch, so ehrlich ist, muss man auch sein, du brauchst auf den Außen Spieler, die in erster Instanz verteidigen können. Deswegen wirkt Bakka, glaube ich, auch einfach aktuell so gut, weil er kann jetzt nicht perfekt verteidigen, aber er verteidigt. Genau. Und er versucht's.
Ja.
So. Und das reicht dann vielleicht schon. Mit seinem Speed macht er da schon viel weg. Und ich finde, die Außen sollten nach Innenverteidiger und Sturm und halt der Situation mit Fabio Vieira das sein, was der HSV im Sommer auf jeden Fall angehen muss. Und zwar auch mit Spielern, die starten können, theoretisch.
Wir haben das im Sommer schon gesagt, dass auf dieser Position eigentlich noch ein Spieler von richtig Format geholt werden müsste. Und das ist nicht passiert. Und leider badet man das jetzt so ein Stück weit aus.
Ja, man hat halt gehofft, dass Gocholai Schwili es wird. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil letztendlich schlechter als Mecklenburg Seas wird er es nicht tun. Deutlich besser auch nicht, das gehört so weit dazu, wenn man sich Kocholai-Spieli anguckt, so über die Saison. Aber da kommst du halt schnell dahin, was mit Bakariata ist. Der läuft wenigstens. Und der läuft nach hinten und verteidigt. So, das sehe ich bei Mecklenburg Seas halt alles nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir kürzen es hier ab, weil sonst kommen wir wirklich langsam in den Punkt, wo wir auf ihn draufhauen. Aber ich finde, man spricht, glaube ich, vielen HSV-Fans gerade aus der Seele, wenn man sagt, dass es eigentlich jetzt erstmal auf der Bank weitergehen sollte für Mecklenburg Seas. Gut, wir haben beide einen Aufsteiger, trotz Niederlage. Ich würde mal mit meinem anfangen diesmal. Mein Aufsteiger ist Robert Glatzel. Und das relativ einfach erklärt. Für mich ist er jetzt die letzten drei Spiele gesetzt. Aufgrund seiner Leistung gerade in den letzten beiden Spielen. Er trifft jetzt schon wieder, zwar per Elfmeter, aber er holt diesen Elfmeter auch stark raus, finde ich. Er lauert auf den Fehler von Kabak. Und dann, liebe Leute, was wurde nicht gesagt, alles, gerade auch vom HSV selber, ja, Tempoprobleme und hier und da. Ozan Kabak kommt nicht hinterher. Ich möchte es nur mal kurz gesagt haben. Also, kein Tempo ist für mich auch was anderes. Ich finde es vertretbar, dass es da keine rote Karte gibt, weil Glatzel will diesen Elfmeter auch. Das muss man, gehört zur Wahrheit auch dazu. Er holt ihn trotzdem stark raus, hält sich dann hin, hat die Motivation beim Stand von 0:1 zu schießen, schafft dann das zwischenzeitliche 1:1. Und ich verstehe seine Auswechslung in der 65. Minute nicht. Also ich mag Otto Stange. Und ich glaube, dass Otto Stange aktuell wirklich ein guter Spieler ist für die letzten 10 Minuten, einfach weil der nochmal so ein Chaos-Element reinbringt. Aber beim Stand von 1:2 aktuell besten Stürmer zu dem Zeitpunkt in deinem Kader rauszunehmen, für einen 18-Jährigen, nee, oder 19, ich weiß gerade, ich hab's gerade nicht parat, aber zumindest den jungen Spieler sehe ich nicht. Und da, finde ich, muss man das Trainerteam auch hinterfragen. Zwei schöne Sachen bei Robert Glatzel, die ich noch anmerken möchte. Erstmal im Namen des Podcasts herzlichen Glückwunsch an ihn und seine Frau. Bei der Jubel hat alles gezeigt. Herzlichen Glückwunsch auch an ihn, weil er wird am Samstag ziemlich sicher gegen Frankfurt sein 150. HSV-Spiel bestreiten. Und das ist schon echt eine krasse Marke. Das ist auch eine Marke, die wir, glaube ich, alle in den Zweitliga-Jahren nicht dachten, dass er die jemals knacken wird, ehrlicherweise.
Und von daher auch zur Bundesliga cool, dass das zwischendurch nicht.
Ja. Von daher cool, dass das geklappt hat. Du hast auch einen Aufsteiger, Ben.
Ja, das Stadion ist ja in Rot und Weiß erstrahlt. Besonders vor dem Anpfiff. Ich habe passend dazu einen Dänen ausgewählt, Albert Grönbeck, weil er zum einen eine sehr engagierte Leistung gezeigt hat, wie ich fand, und man ihm auch angemerkt hat, dass er das Spiel ankurbeln möchte. Er hat so ein bisschen schon noch versucht, die Rolle seines Namensvetters Sami Lokonga auszufüllen, und es scheint bei ihm schon immer mal wieder durch, was er wahrscheinlich für eine hohe Veranlagung auch hat. Gegen Hoffenheim habe ich das zumindest einige Male aufblitzen sehen, und dadurch, dass er es defensiv auch nicht so schlecht gemacht hat, soll er nach Informationen der Mopo für Samstag sogar eine Option als Spieler auf der linken Schiene sein. Und ja, da hat er gegen Hoffenheim in der Schlussviertelstunde dann auch schon gespielt. Da gab es ja diese kleine Systemumstellung, in der Grönbeck dann auch auf die linke Schiene gerückt ist. Und nach dem jüngsten Eindruck, den ich habe, würde ich sagen, ja, sollte man vielleicht mal versuchen. Man hat mit ihm auf jeden Fall dann doch auch eine individuelle Qualität auf dem Platz, die sich dann neben einem Sami Lokonga, der eventuell wieder spielt, neben einem Vieira, der vielleicht wieder spielt, dann auch gut, die auch dann gut aussehen würde, denke ich.
Ja, absolut. Und gerade wenn Sambi jetzt zurückkehrt und er sich noch mehr auf die Stärke, nämlich die Offensive, besinnen kann, denke ich mal, mich vorbei, der kann das wirklich noch ganz gut werden in den letzten drei Spielen. Ich finde, man merkt bei Grönbeck einfach, dass er jetzt so langsam vielleicht doch nochmal, leider erst auf den letzten Metern, aber ankommt in der Mannschaft, auch spielerisch beim dritten Spiel. Also es ist schon gut, dass da irgendwie bisher so eine geradlinige Entwicklung erkennbar ist, dass die Bindung zum Spiel einfach besser wird, ehrlicherweise. Vielleicht wird er noch ein Faktor in den letzten drei Spielen. Ich würde es mir wünschen, ich würde mir auch wünschen, dass er über die Saison in Hamburg bleibt, sage ich ehrlich, aber halt nicht für diese 5 Millionen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die sind ein bisschen hoch dotiert. Vielleicht kriegt man es ja hin, oder vielleicht kriegt man auch Lens überzeugt von einer neuen Leihe, weil es bis jetzt nur eine Halbjahresleihe war und die war nicht erfolgreich. Ich fände es charmant, ihn zu behalten in Hamburg. Ich glaube, der kann der Mannschaft noch viel geben mit einer ganzen Vorbereitung und einer kompletten Fitness wieder.
Die 5 Millionen werden es nur werden, wenn er jetzt wirklich den HSV proaktiv zum Klassenhalt schießt, sozusagen. Aber ja, mal abwarten.
Aber dann, mal ehrlich, unter uns bräuchte er mindestens 3 Scorer, oder? Also mindestens 1 Scorer pro Spiel müsste dann schon drin sein, dass man das Gefühl hat. Ja, wäre ein guter Moment, ne? Samstag hast du jetzt schon erwähnt, ist Bleiben wir noch schnell beim Fazit, einfach nur noch, was bleibt für dich aus der Partie, aus dem 1-2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim?
Vieles haben wir schon gesagt, insgesamt war es besser als gegen Werder und gegen den VfB Stuttgart, aber eben nicht gut genug, um Gegner von diesem Format wirklich in Bedrängnis zu bringen. Das liegt auch an den Ausfällen, haben wir immer wieder besprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das in the long run eigentlich kein Argument sein kann, aber jetzt in der Situation, in der sich der HSV befindet, ist es eben so. Und das Spiel hat gezeigt, es gilt weiter Augen zu und durch und hoffen, dass Wolfsburg und St. Pauli nicht gewinnen, weil sonst wird die Mannschaft irgendwie in der Situation sein, dann doch auch punkten zu müssen. Und ich kann auch nach diesem Spiel noch nicht so hundertprozentig sagen, ob das dann auch wirklich passieren würde, ob sie das nochmal pullt, wie man so schön sagt, oder nicht. Der HSV, du hast es angesprochen, verpasst dann auch gerade mit Blick auf die Ergebnisse des Nachmittags davor die große Chance, sich von den Abstiegssorgen mehr oder weniger dann noch zu entledigen. Und auf der anderen Seite hat sich die Situation aber gar nicht groß verändert, denn der HSV spielt am Samstag sozusagen ersten Leg, weil ja am Freitag kein Spiel stattfindet, liegt der HSV vor, was vielleicht auch deswegen gut ist, eben weil du die Chance sofort wieder hast und nicht darauf warten musst, wie die anderen spielen. Das wäre es dann eigentlich auch mit meinem Spielfazit. Wir haben über die anderen Dinge gesprochen. Eine 4- ist es für mich.
Ja, ich habe hier wahrscheinlich eins fast sehr vielen Punkten das gleiche stehen. Du hast es gesagt, verbessert. Aber am Ende bin ich dazu gekommen, erkrankt halt an den bekannten Problemen. Die haben wir letzte Woche wirklich in 50 Minuten auseinandergenommen. Wenn ihr das nicht gehört habt, hört da nochmal rein. Die brauchen wir jetzt hier nicht alle nochmal wiederholen. Es ist unterm Strich einfach gut, dass Sambi, Lokonga und Vuškovic jetzt wahrscheinlich für den Endspurt nochmal zurückkommen. Und für die Moral der Truppe ist es auch vielleicht wenigstens gut, dass es nicht das dritte Debakel geworden ist. Das haben ja einige Spieler nach dem Spiel auch betont, dass sie zumindest stolz darauf sind, dass sie nicht sich im dritten Spiel in Folge haben abschießen lassen. Und du hast es gesagt, gut für den HSV ist, dass St. Pauli und Wolfsburg mit ihrer wahrscheinlich vermeintlichsten Aufgabe im Schlusssport, wenn wir auch mal ehrlich sind, jeweils patzen. St. Pauli 0-2 beim 1. FC Heidenheim und wirklich sehr schwach aussah. Wolfsburg nur 0-0 gegen Gladbach, wo die Wolfsburger ehrlicherweise auch mit Spielglück auf dieses 0-0 gekommen und Glück haben, dass sie es nicht verlieren. Und jetzt haben beide, also ich habe ja schon mal gesagt, es gibt kein leichtes oder schweres Restprogramm, aber sie haben komplizierte Restprogramme, weil sie halt jeweils gegen Mannschaften spielen, beide, für die es halt noch um viel geht, außer die Bayern bei Wolfsburg, aber die Bayern werden jede Mannschaft jetzt noch schlagen auf dem Weg zur Meisterschale. Da gehe ich felsenfest von aus.
Nach dem Spiel gegen Mainz muss man ja wirklich sagen, vor denen ist jetzt niemand mehr sicher.
Nee, absolut. Also kannst 3-0 führen und sie, selbst wenn Wolfsburg da irgendwas rausholt, sie werden es nicht gewinnen. Und das ist für Hamburg dann auch schon viel wert bei 7 Punkten Differenz plus einen weiteren gefühlten für die Torverhältnis. Das heißt, die Zeit läuft ja irgendwie für den HSV, das habe ich hier auch stehen, weil es halt nur noch 3 Spieltage sind, weil wenn jetzt das nächste Wochenende überstanden wird, auch wieder ohne Sieg von St. Pauli und Wolfsburg, man gefühlt schon einen Strich drunter machen kann, weil dann halt das Wochenende kommt mit Leipzig und Bayern für Wolfsburg und St. Pauli, was sehr schwer wird. Aber um ganz sicher zu sein, braucht er mindestens noch einen Punkt, besser 3. Und ich habe als Note nicht eine Minus, aber eine 4 auch stehen, weil ich habe ich auch zu dir im Vorgespräch gesagt, es war nicht komplette Grütze, es war aber auch nicht gut und dann kommst du am Ende halt bei einer 4 raus. Gut, und dann hätten wir jetzt eigentlich laut Plan mit Frankfurt weitergemacht, aber dann droppte ja gestern Abend ein Thema, auch sehr aus dem Nichts, für mich zumindest. Ich weiß nicht, Bent, ob du das schon ein bisschen früher, du schüttelst den Kopf, genau, auch nichts mitbekommen hast. Der HSV findet wohl eine Nachfolgerin für Stefan Kunz und kein Versprecher, es ist eine Nachfolgerin, was ich persönlich auch sehr cool finde. Seit Kunz Ausscheiden im Januar war ja die sportliche Position neben Erik Huber, der ja eher so ein Wirtschafter und Finanzmensch ist, vakant. Nun scheint die Nachfolgerin gefunden zu sein und es ist Kathleen Krüger, 40 Jahre alt, vom FC Bayern München. Sie soll laut Abendblatt in den kommenden Tagen bereits ihren Vertrag unterschreiben und laut diesem Abendblattartikel hat sich der Aufsichtsrat am vergangenen Dienstag, wir nehmen jetzt auf am Donnerstagabend, also vor 2 Tagen, sich auf sie geeinigt haben. Krüger ist ein bisschen unbeschriebenes Blatt, deswegen dachten wir bringen euch mal ein paar Informationen zu ihr mit, dass ihr mal ein bisschen so einen Eindruck bekommt. Krüger kommt, wie gesagt, vom FC Bayern München. Sie war dort erst in den Nullerjahren als Spielerin aktiv, damals noch nicht auf Bundesliga-Niveau. Das kam dann erst später bei den Bayern-Frauen. Dann in verschiedenen Positionen und wurde schließlich von einem gewissen Herrn Pep Guardiola, der ja nicht so schlecht ist, was Fußball betrifft, ehrlicherweise, als Teammanagerin ganz eng an die Mannschaft geholt. Zuletzt stieg Krüger dann immer weiter in den Reihen des FC Bayerns auf und war zuletzt, Achtung, Fachbegriff im Vorstandsbereich des Clubs tätig als Leading Expert Strategy and Development, also für die Entwicklung des Vereins, wenn man es ganz platt übersetzen möchte. Und kann dadurch, kennt sie sich auf jeden Fall mit Strategieentwicklung von Bundesligisten aus, und das soll ihr auch geholfen haben, denn laut dem Abendblatt-Artikel soll sie vor allem durch das Planungskonzept für die nächsten Jahre, was sie vorgelegt hat, wie sie mit dem HSV weitermachen würde, sehr überzeugt haben. Auch kennt sie bereits Klaus Costa, mit dem sie dann ja wahrscheinlich eng zusammenarbeiten wird, weil die beiden zusammen den DFB-Management-Lehrgang absolviert haben. Krüger ist im Endeffekt das Ergebnis von einem ohnehin spannenden Prozess der Kandidatensuche, denn der HSV hat etwas für Fußballclubs eigentlich sehr Untypisches getan, was man eigentlich eher auch so aus der Wirtschaft kennt, und hat für diese wirklich wichtige Position eine Headhunting-Agentur eingestellt, die am Ende mit Krüger als beste Kandidatin rauskam, wo man auch sagen kann, okay, das war wirklich auch ein langer Prozess jetzt. Ich meine, wir sind jetzt kurz vorm 1. Mai und Stefan Kunz hat am 1.1. wurde das ausverkündet, also man hat sich da wirklich viel Zeit gelassen. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir das hin und her diskutieren. Letztendlich sind wir beide zum Schluss gekommen, dass man Katrin Krüger zwar kennt, wir beide, weil wir uns viel mit Fußball beschäftigen, dass das kein unbekannter Name ist, aber wir da jetzt nicht die krasse Analyse machen. Und wir wollen, deswegen haben wir einfach so eine gemeinsame Meinung, die ich jetzt kurz einmal vorstelle, zurechtgelegt, an der ihr euch da draußen orientieren könnt. Wenn ihr eine andere Meinung habt, Link zu unseren Socials ist in der Folgenbeschreibung, schreibt sie uns gerne. Aber was können wir sagen? Wir beide finden, dass Krüger eine spannende Wahl ist. Beim FC Bayern ist sie hochgeschätzt, auch wenn man sich jetzt die Reaktion der Bayern-Fans in den Kommentaren anguckt. Allein das heißt für mich schon irgendwas. Und wer sich beim FC Bayern hocharbeiten kann, der ist, scheint zumindest schon mal keine komplette Krücke zu sein. Weil ich glaube, es gibt keinen funktionaleren Verein, vielleicht noch den SC Freiburg auf ihrem Level, der genauso funktional ist wie der FC Bayern München. Außerdem haben wir beide auch, waren wir uns auch einig, dass wir es sehr erfrischend finden, dass man jetzt eine kreative Lösung irgendwo ja gefunden hat, die trotzdem mit der Größe des Clubs zurechtkommen wird, weil der FC Bayern, da machen wir uns auch keine Illusion, ist trotzdem nochmal eine Spur größer als der HSV, auch wenn es da oben wahrscheinlich Nuancen sind, aber der FC Bayern ist nochmal eine Spur größer als Weltclub. Und früher wäre es für den HSV typisch gewesen, einfach auf große Namen zu gehen, und man hatte ja jetzt in der Kandidatensuche auch immer wieder sehr große Namen gehört. Auch Namen, vor denen wir beide, glaube ich, ehrlicherweise eher so ins Schwitzen gekommen sind. Hashtag Beiersdorfer. Und dagegen wirkt das jetzt schon wie eine Wahl, wo man das Gefühl hat, da muss was hinterstecken, dass man sich dafür entscheidet. Mehr als nur, ja, der hat mal im Fußball, der war mal beim HSV, oder der hat einen großen Namen. Oder die hat einen großen Namen. Letztendlich sind wir halt beide zum Schluss gekommen, weswegen wir es jetzt auch nicht ausdiskutieren wollen. Ob es die richtige Wahl sein wird, das kann man nicht heute am 30.04. entscheiden. Das muss man dann über die wahrscheinlich auch Jahre sehen, weil sie wird ja erstmal eine gewisse Zeit auch bekommen beim HSV. Sie ist als Sportvorständin noch ein unbeschriebenes Blatt, war aber wie gesagt im Vorstand bei Bayern in anderen Bereichen. Und wir haben einfach gesagt, wir im Podcast werden das so handeln, wir geben der Sache eine Chance und schauen uns an, was dabei rumkommt, und werden dann vielleicht mal nach der ersten Transferperiode ein erstes Fazit ziehen, wenn man sagen kann, okay, das ist ihr erster Kader, den sie zusammen mit Klaus Costa hingestellt hat. Und auch wenn man sie mal so ein bisschen erlebt hat. Ich fand, und glaube, Ben, da stimmst du mir auch zu, Stefan Kunz hat ja auch unter anderem deshalb überzeugt, weil er gut am Mikro war. Und auch da, wir können Katrin Krüger erst am Mikro erleben, wenn sie für den HSV am Mikrofon steht, oder?
Ja, also dieser Bereich Kommunikation, den wird sie auch ein Stück weit damit verantworten. Zuletzt hatten sich Costa und Huber das, glaube ich, so ein bisschen geteilt. Zumindest war das mein Eindruck. Und ja, sie ist ein unbeschriebenes Blatt. Aber vor 2 Jahren kannte auch niemand Merlin Polzin, ne? Muss man auch mal so sagen. Und sie wird Interviews geben, sie wird in der Presse präsenter sein. Und dann wird man sie auch über die Jahre, die es hoffentlich werden, mit dem HSV assoziieren. Und dass jemand sozusagen sich bei so einem großen Verein, der HSV ja auch ist, ne, das muss man hier, glaube ich, auch mal so feststellen, dann auch ja, vielleicht einen Namen machen kann. Das finde ich eine super Chance. Und deswegen, so wie du das jetzt gerade referiert hast, unterschreibe ich das auch zu 100%. Also.
Perfekt. Gut, dann kommen wir jetzt zum Samstag, zum nächsten Spiel. Ben, du hast dir die PK angehört und kannst uns ein bisschen was über den HSV erzählen.
Aber die PK war heute, also wie gesagt, wir nehmen am 30.04. auf. Kurz einige Basics, das Spiel findet am Samstag 15.30 Uhr in Frankfurt statt. Wir sprechen von einer Situation, in der beide Mannschaften eigentlich nicht so richtig ihre allerbeste Phase am Wickel haben. Der HSV die letzten 3 Spiele verloren, Frankfurt als Champions-League-Teilnehmer in dieser Saison, ne? ist schon ein bisschen länger her, aber waren sie ja tatsächlich. Hat aus den letzten 5 Spielen auch nur 2 gewonnen und wird sich auch in dieser Saison nicht wieder für die Champions League qualifizieren. Spielt trotzdem noch um andere Europaplätze, ne, um die Europa League unter anderem. Und deswegen für den HSV geht es um den Klassenerhalt, für Frankfurt geht es um Europa. Also auch in diesem Spiel haben beide Mannschaften spät in der Saison noch Ziele. Es ist das 100. Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Der HSV hat nur gegen 6 andere Teams eine dreistellige Duellzahl. Kurze Bilanz: 41 dieser Spiele gingen an den HSV. 26 sind Remis ausgegangen und 32 hat die SGE für sich entschieden. Du hast es schon gesagt, es wird voraussichtlich, wenn er denn spielt, aber wir gehen davon aus, dass er spielt, 150 Spiel von Robert Glatzel sein. Ist dabei. Wir werden ihn wahrscheinlich auch gleich beide für die Startelf dann ein Stück weit nominieren. Wer ist noch dabei? Das ist sozusagen jetzt interessant, denn beim HSV, es gibt ein bisschen Hoffnung. Als Merlin Polzin auf der Pressekonferenz die Liste der Verletzten vorgelesen hat, war sie diesmal etwas kürzer. Und die frohe Kunde für alle HSV-Fans: Luka Vuskovic, Yusuf Paulsen und Jean-Luc Dompé haben jeweils das Teamtraining mitgemacht und sind deswegen Kaderoptionen für das Spiel in Frankfurt. Wer ist nicht mit dabei? Philipp Othele, der ist gesperrt. Eine Verkürzung der Sperre ist nicht durchgegangen, also er fehlt auch noch in diesem Spiel aufgrund der roten Karte gegen Werder. Miro Muheim, haben wir auch angesprochen, ist verletzt. Mehdi Partey hat gesagt, dass bei Alexander Rossi-Nedisit, ja, wie hat er das gesagt, ein Rückschlag im Training zu verzeichnen war und der fällt wohl aus. Tim, vielleicht einmal dich die Frage. Jetzt die Namen, die da offensichtlich wieder zur Verfügung stehen, vor allem Luka Vuskovic. Das macht ja schon irgendwie Hoffnung. Würdest du sagen, der muss dann auch in Frankfurt direkt spielen, auch direkt in der Startelf stehen, damit man möglichst schnell wieder auf seine Stärken zurückgreifen soll? Oder wäre es besser, ihn vielleicht von der Bank zu bringen oder auch sogar nochmal ein ganzes Spiel zu schonen, um zu sagen, dann ist er aber gegen Freiburg auf jeden Fall für 100% wieder da? Und wie siehst du es bei vielleicht auch einem Spieler wie Dompé? Ich glaube, bei Paulsen sind wir so ein bisschen, der wird wahrscheinlich eher weniger Einsatzminuten bekommen, wenn überhaupt. Aber so bei Vuskovic und Dompé kann man, glaube ich, schon hoffen, dass sie wieder ein Faktor sein werden.
Ja, absolut. Erstmal zu Vucevic. Ich finde es ganz schwer, sage ich dir ehrlich. Wir hatten ja schon heute Morgen drüber geschrieben, dass wir das besprechen wollen. Ich habe seitdem drüber nachgedacht und bin immer noch nicht auf einer Lösung. Also wir haben es jetzt 21:42 Uhr. Ich habe immer noch keine Lösung gefunden seit heute Morgen um 10:11 Uhr. Weil letztendlich vielleicht mal kurz in meinen Kopf rein. Ich mache mal kurz meinen Kopf auf. Auf der einen Seite sage ich, es reicht ein verdammter Sieg und die Mannschaft von den dreien, die am unstabilsten ist, ehrlicherweise, gegen die wir noch spielen, ist die Eintracht aus Frankfurt. Bei allem Respekt, das muss man, ich habe gleich auch noch ein bisschen Input von Arne, den kennt ihr ja auch, der hat uns letztes Mal auch Input gegeben zur Eintracht Frankfurt, von meinem Kumpel, der auch der Frankfurt-Fan ist, aber der unterschreibt das auch. Also, das, Arne sprach von, das ist vielleicht irgendwo zwischen 60-40 Frankfurt, das Spiel 45-55 HSV und das wäre es wahrscheinlich vor einem Jahr nicht gewesen mit der Eintracht. Und in der Hinsicht sage ich, okay, wenn Vucevic auch nur fit genug ist, dass er die 3 Spiele irgendwie packt, schmeiß ihn rein, weil die Qualitätssteigerung im Vergleich, bei allem Respekt zu einem Omari, die ist gigantisch. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, wenn das Knie nicht 100% fit ist, dann lass ihn lieber draußen. Weil ich habe einfach das Gefühl, Innenverteidiger ist keine Position, auf der du wechselst im Spiel. Das ist nicht die klassische Auswechslungsposition. Deswegen glaube ich, es gibt halt 2 Möglichkeiten. Entweder er sitzt auf der Bank mehr oder weniger 90 Minuten oder er spielt. Ich sag dir ehrlich, ich würde ihn sogar spielen lassen, glaube ich.
Ja, geht mir genauso. Also je früher, desto besser, ne? Also es gilt ja auch für die Punkte, die du noch einsammeln willst. Und wenn es keine wirklich medizinischen Gründe dagegen sprechen, da haben wir ja auch nicht die Einblicke, aber man muss sich sozusagen auf das verlassen, was dann auch auf der PK gesagt wird. Und ich glaube auch, wenn er eine Kaderoption ist, entweder er steht in der Startelf oder er wird gar nicht spielen. So ist das ja bisher mit seinen Einsätzen auch gelaufen. Ich glaube, der ist nicht einmal ausgewechselt worden. Wenn er gespielt hat, hat er durchgespielt. Und so sehe ich das auch. Bei Dompé würde ich sagen, da könnte es vielleicht schon sein, dass er dann für 20, 25 Minuten spielt. Auch nicht, dass er in der Startelf stehen wird, weil er fehlt ja sogar noch länger als Vuskovic. Aber auch ihn wieder dabei zu haben, es ist nicht seine Saison, das haben wir hier auch schon ausführlich besprochen, aber er kann immer ein Faktor sein. Ja, was Paulsen angeht, vermute ich nicht, dass der jetzt die große Rolle spielen wird. Aber ihn allein mit seinem Standing und seiner Erfahrung wieder auch auf der Bank zu haben, er hat ja auch so ein paar Coaching-Aufgaben zuletzt übernommen, ist sicherlich auch für die Spieler, für das Mannschaftsgefüge sinnvoll.
da voll bei dir. Ich glaube, beide tun dem HSV als Joker von der Bank auch gut, weil was wir beide ja auch, uns beiden ja auch aufgefallen ist, ist die fehlende Qualität, die der HSV einfach von der Bank hatte in den letzten Wochen, dass man sich diese Bank anguckt und sich denkt, oh, es muss mit der ersten Elf irgendwie funktionieren, weil nachlegen können wir auch nicht wirklich. Und ein Spieler mit der Qualität von Jean-Luc Dompé, der kann das theoretisch leisten. Und ich hole jetzt mal eine Aussage rein, die du auch getroffen hast, die ich sehr passend fand. Du hast nämlich zu mir gesagt, er schuldet uns auch irgendwie ein bisschen nach allem, was jetzt dieses Jahr passiert ist. Er schuldet uns jetzt nochmal 3 gute Spiele und ich glaube, dass beide Spieler auch in Yusuf Paulsen von der Bank für 20, 25 Minuten schon was bringen können. Gerade Paulsen haben wir ja auch drüber gesprochen. Da haben wir drüber gesprochen, mal kurz hinter die Kulissen, als wir beide zusammen auf dem Weg nach Wolfsburg waren, dass Paulsen auch für nächstes Jahr durchaus eine Rolle haben kann als dieser, ich spiele mal 20 Minuten, wenn es sein muss und sonst sind da 2 Stürmer vor mir, Spieler, und die leite ich aber auch an und ich bin in der Kabine wertvoll für die Erfahrung, die ich habe, und das kann er jetzt auch für die 3 Spiele, finde ich, machen. So klang das, fand ich aber auch, weil gerade bei Paulsen, was Polzin gesagt hat, dass er meinte, dass Paulsen es ihm selber gesagt hat, er hat nicht die Fitness für 3x90 Minuten, aber ich gehe davon aus, dass wir in allen 3 Spielen Yusuf Paulsen für ein paar Minuten sehen werden, und das ist immer noch besser dann, und das, auch das meine ich bei allem Respekt, als was teilweise in den letzten Wochen eingewechselt wurde, so kann Yusuf Paulsen vielleicht da echt noch mehr bringen, und deswegen würde ich sagen, Vuškovic, wenn er fit ist, lass ihn von alleine. Dompe und Yusuf Paulsen tun dem HSV in diesen 3 Spielen als Joker durchaus gut.
Ja, bin ich absolut bei dir. Wie es mit der SGR aussieht, das hast du dir genauer angeguckt.
Genau, wie gesagt, ich habe auch Arne angezapft als Quelle. Deswegen freue ich mich jetzt auch, das mit euch zu teilen, was er mir erzählt hat. Liebe Grüße an Arne nochmal an der Stelle. Ich habe natürlich erstmal gefragt, wie ist so die Wahrnehmung der beiden Wintertransfers, der prägnanten? Das ist einmal Arnaud Kalimendo, 24 Jahre alter Stürmer, und Ayoub Aminouni, 21 Jahre alter Rechtsaußen. Fangen wir erst mit Kalimendo an. Der kam im Winter von Nottingham Forest per Leihe und war direkt eine Soforthilfe. Hat gute Scorerwerte, ist ein athletischer, schneller Spieler, ist aber mit 1,78 Meter kein klassischer Strafraumneuner, sondern ist eher so ein, kommt auch viel über links außen, eher hängende Spitze bei den Frankfurtern. Aber er hat fast jedes Spiel gemacht und fast jedes auch davon in der Startelf. Die Eintracht besitzt eine Kaufoption über 27 Millionen, was aber zu teuer ist. Deswegen meinte Arne zu mir, es wird wohl gerade versucht, den Preis zu drücken. Aber die Eintracht ist wohl sehr zufrieden mit Kalimendo. Sehr zufrieden trifft auch auf Ayoub Aminouni zu, 21 Jahre alter Rechtsaußen, der fest verpflichtet wurde im Winter von der TSG 1899 Hoffenheim 2. Und so ein bisschen, das ist, was Sambi Lokonga für Hamburg ist. Also so ein krasser Preis-Leistungstransfer. Der hat nämlich nur 200.000 gekostet. Also er liegt in dem ähnlichen Preissegment wie Albert Sambi Lokonga, kann man sagen. Dass man das mal so sagt. Und hat dafür der Eintracht in der Rückrunde aber schon 3 Tore und 2 Vorlagen gegeben. Ist ein Spieler, der viel das 1 gegen 1 sucht. Also auch da muss man dann aufpassen, wenn der spielt, wen auch immer wir dann auf links haben. Der wird auf jeden Fall in Defensivduelle gehen müssen gegen Aminouni. Er hat defensiv ein paar Schwächen, also vielleicht auch da eine Chance für den HSV, wenn der auf rechts außen spielt, über die Seite anzugreifen. Aber Arne meinte, er bringt so ein kreatives Element von außen, zieht gerne in die Mitte. Und ich habe hier ein Zitat von ihm mitgebracht, was ich aber in der Gänze erzählen möchte. Deswegen, bevor ihr judgt, wenn ihr den Anfang hört, hört mir bis zum Ende zu. Arne meinte, es ist in ganz, ganz, ganz klein ein Ulisse. Was er damit meint, ist nicht von der Qualität, das war ihm sehr wichtig, dass ich das hier sage, aber vom Stil, einfach wie er Fußball spielt. Dieses viel Dribbling, viel in die Mitte ziehen, der Schuss aufs lange Eck, das versucht er auch. Und da sind halt die Ähnlichkeiten. Was Arne auch wichtig war, einmal zu sagen, was man negativ herausstellen muss, dass diese beiden Wintertransfers eigentlich aktuell die fittesten Spieler im Kader sind, was in seinen Augen einiges aussagt über die Arbeit der Eintracht zu Beginn der Saison und im Training während der Saison. Ich hatte ihn gefragt, was sonst noch Player to Watch wären, hat er mir 3 Namen mitgegeben, die wir auch alle kennen dürften, aber trotzdem aus unterschiedlichen Situationen Spieler to Watch sind. Das ist einmal Can Uzun, der war jetzt lange verletzt, dann nicht gesetzt unter Albert Riera und hat jetzt aber zuletzt ein starkes Spiel am Wochenende gegen den FC Augsburg gemacht, also aufpassen HSV. Dann Nathaniel Brown ist nochmal deutlich krasser aufgeblüht unter Albert Riera, ist mittlerweile der torgefährlichste Spieler, sucht auch immer wieder den Zug ins Zentrum. Also auch da wird Bakariata wahrscheinlich am Ende sehr wichtig werden, dass er mit Brown auch die Wege mitgeht. Und Højlund ist auch ein wichtiger Spieler für die im Mittelfeldzentrum, der immer mal wieder auch ins Sturmzentrum reinstößt. Also auch hier aufpassen für die Hintermannschaft des HSV, da können gefährliche Momente entstehen. Eine streitbare Persönlichkeit, über die wir natürlich hier auch kurz an der Stelle sprechen müssen, ist halt eben jener Albert Riera. Er hat im Februar von Topmöller übernommen, Er hat aber immer wieder gerade auf Pressekonferenzen polarisierende Momente und man kann sagen, und das hat Arne mir auch bestätigt, die Frankfurter Presse ist jetzt nicht wirklich ein Freund von ihm. Er hat jetzt auch wieder eine Aussage gemacht, wo man vielleicht aber auch dran sehen kann, dass man Albert Riera vielleicht auch teilweise missverstehen will. Ich will da jetzt nicht keinen Clinch mit der Frankfurter Presse anfangen, aber er sagte halt über das HSV-Spiel, es sei ein Must-Win-Game und ihm wurde direkt wieder Arroganz unterstellt. Und da, Ben, vielleicht kurz die Frage an dich. Wenn ich Trainer bin von einem Team, was letztes Jahr Vierter geworden ist, was Champions League gespielt hat, was den entsprechenden Kader hat, dann muss es doch im Kampf um Europa mein Anspruch sein, dass ein Spiel gegen einen Aufsteiger vor heimischem Publikum ein Must-Win-Game ist, oder nicht?
Absolut, das als Arroganz auszulegen, finde ich schon gewagt auf jeden Fall. Und es gibt auch im Saisonverlauf immer mal wieder Momente, in denen ein Trainer sich hinstellt und sagt, das Spiel müssen wir gewinnen. Und eigentlich musst du als Sportler sogar vor jedem Spiel den Anspruch haben, das zu sagen. Und das bei den verschiedenen Ausgangslagen, mit denen die beiden Vereine in die Saison gegangen sind, dass auch eigentlich jetzt nach wie vor die Situation ist und die Favoritenrolle so verteilt ist, das sollte eigentlich auch allen klar sein.
Ja, 100 Pro. Und es wäre ja auch so, drehen wir mal den Spieß um, weil auch gerade aus der Hamburger Ecke im Internet viel dann der Vorwurf kam. Leute, wenn wir noch in der zweiten Liga spielen würden und wir würden jetzt ein Spiel spielen gegen Arminia Bielefeld, dann würden wir auch erwarten, dass Merlin Polzin sagt, wir wollen das gewinnen. Das ist das Spiel, ja, was wir gewinnen müssen. So, weil das ist ein Aufsteiger und wir spielen zu Hause und wir sind hier die deutlich bessere Mannschaft in dieser Liga. Also, ich finde da keine Arroganz drin, ehrlicherweise. Aber es ist, man kommt am Ende halt zu dem Punkt, dass Albert Riera unter anderem deswegen, aber auch weil die Eintracht auch so ein bisschen schwankend spielt unter ihm. Er hat sie insgesamt stabilisiert, aber wirklich überrauschend ist es nicht. Halt ist er trotzdem irgendwie ein bisschen angezählt. Aber auch da meinte Arne, der Kader passt halt nicht zu seinem Spiel. Ein Beispiel, was er mir genannt hat, ist halt Johnny Burkhardt, der nicht die Art von Stürmer ist, die Riera eigentlich braucht und deswegen auch viel auf der Bank sitzt. Aber auch viele Mittelfeldspieler, gerade im Zentrum, sollen wohl nicht die Art von Spieler sein, die Riera eigentlich für sein Spielsystem braucht. Und deswegen kann man am Ende zum Schluss kommen, im Sommer wird da sehr viel Druck drauf sein auf dem Kessel, auch für Markus Krösche, ehrlicherweise, weil auch der Sommer nicht sehr gut war und er dann den Trainer wechseln müsste. Und im Frankfurter Umfeld geht man davon aus, dass Riera die neue Saison auf jeden Fall bekommt, was zwischendurch ja auch mal ein bisschen in Frage stand. Aber dass es dann halt schon die ersten Wochen entscheidend werden sollen. Also Albert Riera und auch jetzt die letzten. Also Albert Riera steht auch ein bisschen unter Druck vor diesem Spiel. Welche Spieler werden wir wahrscheinlich nicht sehen bei der Frankfurter Eintracht oder vielleicht sehr wenig? Das ist einmal Arthur Theat, der eigentlich ein Leistungsträger war, als er in die Saison gegangen ist und auch schon letztes Jahr. Der sitzt wohl nur auf der Bank und das liegt wohl daran, dass es gerade neben dem Platz da im Charakter ein paar Probleme gibt mit Theat. Nico Collins wird verletzt fehlen und Bahoya ist laut Transfermarkt und laut Arne noch nicht 100% fit, hat noch ein bisschen Trainingsrückstand. Und damit, Ben, haben wir die Frankfurter durchexorziert.
Ja, interessante Truppe auf jeden Fall. Mein getippter Vizemeister.
Ja.
So viel dazu.
Ja gut, aber wir werden am Ende der Saison irgendwann in den Folgen auch nochmal auf unser Tippspiel gucken und können uns dann gegenseitig auslachen und bejubeln. Und ich bleibe dabei, ich glaube, nichts toppt meinen Platz 15 TSG 1899 Hoffenheim-Tipp, wenn wir es auseinanderdröseln. Von daher, ja, machen wir das mal ganz schnell zu und kommen zur Aufstellung. Wie gesagt, Heuer Fernandes überspringen wir wie immer. Und jetzt wird es ja schon wieder ab der Dreierkette spannend, Ben. Wie sieht deine Dreierkette aus gegen Frankfurt?
Ja, wir hatten das zuletzt oft, dass wir Varianten hatten. Einmal das, was wir glauben, was passieren wird und einmal das, was wir uns wünschen werden. Mhm. Und natürlich wünschen sich alle HSV, dass Luka Voskovic spielen wird. Wir haben jetzt darüber gesprochen, unter welchen Vorzeichen wir ihn vielleicht einsetzen würden oder nicht. Ich persönlich glaube, dass er nicht spielen wird. Deswegen glaube ich, dass die Dreierkette genau dieselbe sein wird, wie die gegen Hoffenheim gespielt hat mit Kapi, Jordan und Wamed Omari.
Ja, Luka Voskovic, an der Stelle kann man das, finde ich, auch noch erwähnen, der Grund, warum wir uns geeinigt haben, heute keinen X-Faktor mitzubringen, weil wir uns relativ einig waren und ich glaube, viele HSV-Fans auch da draußen, der X-Faktor für dieses Spiel aus HSV-Sicht, kann Luka spielen oder nicht, ehrlicherweise.
Ja, klar.
So, und da komme ich genau am selben Punkt raus wie du. Ich fürchte auch fast, dass es auf Capaldo, Torunariga und Omari hinausläuft und habe hier stehen, hoffe aber auf Voskovic. Damit kann man es machen. Jetzt wird's wieder spannend. Wir gehen mal die Mittelfeld-Vierer-Reihe durch. Und vor allem wird es halt spannend, wer auf deinen Außen steht.
Ja, Bakker. Mhm. Dann Sami Lokonga, den hatte ich jetzt als Rückkehrer nicht genannt, weil er ja gegen Hoffenheim auch schon wieder gespielt hat, aber er wäre als Startelf-Rückkehrer dann jetzt auch zu nennen. Dann Remberg. Und auf links würde ich, wie gesagt, diese Variante mit Grönbeck, ich kann mir das gut vorstellen. Zum einen, dass das funktioniert und zum anderen auch, dass das dann so kommen wird.
Finde die Variante charmant. Ich habe sie jetzt erstmal noch nicht mit reingenommen, aber ich würde sie durchaus unterschreiben, wenn sie kommt. Ich habe auch Bakka, Remberg, Sambi, über den ich mich übrigens sehr freue, dass der wieder in die Startelf zurückkehrt, weil ich hatte ja gesagt letzte Woche, dem HSV fehlt diese Verbindung ohne ihn und die werden wir dann endlich wieder haben. Die Verbindung zwischen Defensive und Offensive. Ich habe mich für Gocholeishvili auf links entschieden statt Mikkel Bronsies, weil ich einfach mir denke, okay, dann nehmen wir halt den anderen erstmal
Ja,
und dann
ist auch nachvollziehbar.
guck, was passiert. Hast du eine Dreierreihe vorne oder hast du dieses 1-2er-System, was der HSV ja jetzt viel gespielt hat in den letzten Spielen?
Ich glaube, dass es dieses 1-2 werden wird, obwohl Königsdörfer ja auch gegen Hoffenheim 4 auf dem Flügel gemacht hat und da finde ich auch ein paar gute Szenen hatte. Also ich glaube, dass, wie gesagt, Biera dann auf dieser 10 sein wird und eben vorne Glatzel und Königsdörfer.
Unterschreibe ich, habe ich genauso. Und jetzt wird's spannend. Bent, dein Tipp?
Ja, ich will ja nicht mehr zittern. Du doch auch nicht, oder?
Nee.
Dann gewinnen wir das doch einfach. Also
Und zwar wie?
1-0.
0 zu 1, jawohl. Ich habe hier eigentlich 1-1 stehen. Aber du hast schon recht. Fuck it. Ich sag, wir gewinnen 2 zu 1. Und das würden wir beide unterschreiben.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, und damit kommen wir abschließend noch zu Moin Mädels. Es war ja wieder, die HSV-Frauen haben wieder gespielt, so rum. Es war wieder Frauen-Bundesliga. Big Points, kann man sagen, für die Frauen, HSV-Frauen haben es den Männern so ein bisschen vorgemacht, wie man das machen kann. Und mit Interimstrainer Cardoso. Bei den Mitaufsteigerinnen vom 1. FC Nürnberg gewinnen nämlich die HSV-Frauen mit 1 zu 0. Und das Tor des Tages erzielt dabei Annalene Böhler per Kopf in der 56. Minute nach einer Ecke. Auch das etwas, was die HSV-Herren nicht so gut können. Muss man auch sagen. Durch den Sieg, der super wichtig ist am Ende des Tages, wenn man auf den Gesamtspieltag guckt, wahren die HSV-Frauen nämlich dann den Abstand auf die SGS Essen bei 3 Punkten, die wiederum in Jena gewinnt. Auf Jena, gutes Stichwort, hat man jetzt 7 Punkte. Bei noch 3 Spielen Restprogramm sollte das wahrscheinlich schon mal reichen, dass man schon mal eine Mannschaft offiziell hinter sich gelassen hat. Auf Essen hat man, wie gesagt, diese 3 Punkte. Und Essen hat aber auch noch mit Leverkusen und Freiburg wirklich zwei echt schwere Partien im Restprogramm. Und das könnte, da man kommt am Ende vielleicht auf die Rechnung, dass ähnlich wie den Männern ein Punkt, auch wenn es dann trotzdem noch sehr eng wird, vielleicht sogar schon reicht zum Klassenerhalt. Und die nächste Chance, diesen Punkt oder vielleicht auch einfach einen Sieg zu holen, damit es dann endgültig reicht, haben die HSV-Frauen schon für uns aus gesehen morgen, wenn ihr das hört, wahrscheinlich eher heute. Am Freitag, 1. Mai, am Feiertag, hat die DFL nämlich dieses Spiel, oder der DFB, auf 15 Uhr gelegt, gegen die Mitaufsteigerin, gegen Union Berlin. Und da muss ich sagen, Feiertag, die meisten haben frei. Es wird strahlender Sonnenschein und warme Sommertemperaturen erwartet. Ist in Hamburg ja jetzt auch nicht so häufig der Fall. Also, ich finde, man kann sagen, wer an dem Feiertag eine coole Beschäftigung sucht und noch nichts vorhat, überlegt doch mal, ob ihr nicht in den Volkspark gehen wollt und die Mädels anfeuern wollt. Oder, Bent?
Klar, und gerade weil du hast gesagt, die Ausgangslage ist so ähnlich wie die der Männer. Eine große Chance, auch ein großes Ziel zu erreichen. Eigentlich ist es so nah, aber irgendwie bekommt man das dann doch nicht hin und die Konkurrenz struggelt auch. Also bei den Frauen ist es wirklich ganz ähnlich. Männer und Frauen, die Fußballerinnen und die Fußballer des HSV haben ja im Mai 2025 zusammen gefeiert und es wäre natürlich super, wenn man das 2026 wiederholen könnte.
Das ist das Ziel. Das ist der Spirit, den wir hier erreichen wollen in 3 Wochen. Das sind, finde ich, sehr schöne Schlussworte. Dann würde ich sagen, wir schauen es uns alle an, hoffen natürlich, dass wir, ich sag's jetzt wieder, ich sag's so lange, bis wir es endlich tun können, dass wir hier nächste Woche die Korken knallen können im Podcast und den Klassenerhalt feiern können. Und bis dahin, Bent, würde ich sagen, wir wünschen allen viel Spaß beim Gucken. Freuen uns drauf, wenn Katlin Kröger wahrscheinlich in den nächsten Tagen vorgestellt wird. Und hast du noch was?
Ich habe nichts mehr.
Ja gut, dann. Ich war nämlich schon dabei zuzumachen, dann mache ich es jetzt. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.